Wort Gottes, um das es heute Morgen gehen soll, das findet sich im Evangelium nach Lukas, in Kapitel 5, dort die Verse 1 bis 11. Lukas Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Also von Jesus ist hier die Rede. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen, und sie kamen. Und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Es gibt vermutlich oder mit Sicherheit verschiedene Erkenntnisse und Schwerpunkte, die man in so einem Text sehen und finden kann. Was mich fasziniert, was mich beschäftigt hat, ist, wie aus einem religiösen Menschen, denn das ist er hier in Vers 1, wie aus einem religiösen Menschen ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus werden kann. Und beides ist nicht dasselbe. Darum soll es gehen, wie aus einem religiösen Menschen ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus wird. Und das vollzieht sich hier in verschiedenen Schritten. Und das sind Schritte, von denen ich erlebe, dass es sie bis heute gibt. Nicht immer in dieser Form geben muss, aber eben oft gibt. Also, Phase 1. Simon ist ehrlichen Herzens ein religiöser Mensch. Der ist im Judentum geboren, beschnitten worden. Dann hat er die Schriften gelehrt bekommen. Und er lebt religiös als ein überzeugter Jude. Und wir sehen später in der Apostelgeschichte, wie er im Judentum zu Hause ist. Also, er geht, wie es sich gehört, in die Synagoge. Er hält den Schabbat, den Ruhetag. Er hat keine Gemeinschaft mit Heiden, mit Nichtjuden. Er kann sich das nicht vorstellen. Er isst nichts Unreines. Er hält sich an die Speise- und Reinheitsgebote. Er gibt seine Abgaben. Er lebt religiös. Und das ist gewiss nicht schlecht. Und das ist ja ernst gemeint, damals wie heute. Ich denke, vielen Menschen geht es so, auch hier in unserer Region, man ist religiös. Man wird quasi in die Kirche hineingeboren. Und da wirst du als Säugling getauft, dann kommt die Firmung, du wirst unterrichtet, du gehst zur Kirche, ab und zu, also an besonderen Tagen auf jeden Fall, und du nimmst es so mit. Und das heißt nicht, dass das nur oberflächlich ist. Es kann auch sein, dass du das wirklich ernst nimmst. Du lebst religiös. Aber es ist eben ein Unterschied. Religiös zu leben und Jesus nachzufolgen, ist nochmal etwas anderes. Wenn du religiös lebst, dann sieht das in der Regel so aus. Du lebst dein Leben. Du verfolgst deine Pläne. Du versuchst, dein Leben nach deinem Willen zu gestalten. Und die Religion, die Kirche, zu der du gehörst, sie soll dir das bestätigen und auch absichern. Und du erhoffst dir, so war es im Judentum, bis heute ist es so, du erhoffst dir, dass Gott dann dein Leben auch bestätigt, dass er es segnet. Aber es ist dein Leben und Gott soll es bestätigen. Im Judentum gab es die Überzeugung, wer fromm lebt, dem wird es auch gut gehen. Ihr findet diesen sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang oft auch in den biblischen Schriften. Etwa im Psalm 1 und an anderen Stellen. Der sich zu Gott hält, dem wird es wohl ergehen. Und wir denken das in der Regel auch so. Wenn du aber Jesus nachfolgst, dann ist es etwas anderes als diese Art von religiöses Leben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann kann es sein, es muss nicht zwingend so sein, aber es kann sein, dass Jesus, wenn du ihm nachfolgst, dass er dein Leben ziemlich umkrempelt. Und dass dein Leben in eine Richtung geht, die du vorher nie bedacht hättest, die du nie gewollt hättest, die du nie sehen konntest. Und dass etwas Neues beginnt. Bis zu diesem Tag hat Simon sein Leben gelebt, in seiner Familie und in seinem Beruf. Und dann wird er zum Nachfolger von Jesus und sein Leben wird komplett umgekrempelt. Es entsteht etwas völlig Neues. Damit endet diese Erzählung und dann können wir sehen, wie es für ihn weitergeht. Das hätte er sich nie erträumen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist etwas anderes, in einer Religion zu Hause zu sein und dein Leben zu leben, oder Jesus nachzufolgen und er sagt dir, wo es lang geht. Und dann kann etwas völlig anderes dabei herauskommen, als du gedacht hattest. Und er führt dich in eine Richtung, die du dir nie erträumt hättest. Nun, wenn du fromm lebst, dann geht es dir auch gut. Das ist das, was Petrus gedacht hat. Das ist das, was er geglaubt hat. Das war das Denken seiner Zeit. Und auch das Denken unserer Zeit. Gott muss mir doch Gutes tun, wenn ich mich an ihn halte. Aber dann kommt hier die Phase Nummer 2. Der Petrus, oder Simon heißt er ja hier erst, von Jesus wird der Petrus genannt, dann in der Berufung, du bist der Fels, auf den ich meine Gebeine baue. Simon macht hier eine Erfahrung, die, wie ich finde, zu den wichtigsten Erfahrungen gehört, die man im Leben machen kann. Nämlich die Erfahrung seiner Machtlosigkeit. Es heißt, dass er die ganze Nacht unterwegs war. So sagt er, Herr, wir waren Meister, wir waren die ganze Nacht unterwegs, aber wir haben nichts gefangen. und alle unsere Bemühungen waren vergeblich. Und vielleicht fühlen wir uns noch vor Augen, dass für Simon geht es hier um mehr als nur der ist kein Hobbyfischer. Das ist seine Existenz. Davon lebt dieser Mann. Und wenn er keine Fische hat, die er auf dem Markt verkaufen kann, dann hat er keine Einnahmen. Und wenn er keine Einnahmen hat, dann kann er seine Familie nicht ernähren. Es geht hier um sehr viel. Und er hat sich bemüht und er hat gemacht und er hat getan und er stellt fest, es war alles umsonst, es war vergeblich, ich bin machtlos. Ich kann die Fische nicht zwingen, in mein Netz zu kommen. Es geht nicht. Und diese Erfahrung ist, denke ich, eine der wichtigsten, die man machen kann und mit der oft die Nachfolge von Jesus beginnt, die vergebliche Mühe. Und wenn wir uns austauschen oder wenn ich in die Runde schaue, dann weiß ich, dass ihr genau diese Erfahrungen kennt, wo du nichts mehr machen kannst. Wo du am Ende bist mit deinen Möglichkeiten, dich bemüht hast und merkst, es hat nichts gebracht, hat nicht geholfen. Das kann in einer beruflichen Situation sein. Ich weiß, wo jemand sagt, ich bin Jahre in diesem Unternehmen gewesen, 20 oder über 20 Jahre, und dann wird umstrukturiert und dann kommt mein Chef daher und jetzt soll ich entlassen werden. Oder da und da hingehen, ich darf mir das jetzt aussuchen. Und all mein Mühen war vergeblich. Oder das Thema der Krankheit, was wir im Gebet auch aufgegriffen haben. Klar kannst du dich bemühen, gesund zu leben und tust was und machst was und deine Ernährung und pipapo und dann kommt eine Diagnose, die dich fertig macht. Oder psychische Erkrankung. Und genauso das religiöse Leben. Du sagst dir, hey, ich bin doch in die Kirche gegangen und ich habe doch dies oder jenes gemacht, da müsste doch Gutes bei rauskommen. Und trotzdem wirst du in eine Krise geführt. Und du machst diese Erfahrung, machtlos zu sein. Machtlosigkeit ist übrigens schlimmer als Ohnmacht, das ist ein Unterschied. Wenn ich ohnmächtig bin, bin ich nicht mehr bei Bewusstsein. Dann merke ich nicht, dass ich nichts tun kann. Wenn ich aber machtlos bin, bin ich bei vollem Bewusstsein. Und muss es ertragen, nichts tun zu können. Insofern ist das eine schlimmer als das andere. Ich glaube, niemand ist scharf darauf, solche Situationen im Leben zu erleben. Niemand drängt sich darum. Und man kann ganz leicht darüber sprechen, von vorne in einer Predigt. Das fällt so leicht. Aber wenn man es durchlebt, ist es schwer. Und doch sind diese Erfahrungen, ihr Lieben, wo wir an diese Grenze geführt werden, die wichtigsten in unserem Leben. Warum? Weil Gott sagt, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Weil wir da, wo wir erleben, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben, anfangen, uns von ganzem Herzen nach Gott auszustrecken. Und weil du da, wo du am Ende bist, Gottes Kraft, seine Gnade, seine Liebe, Barmherzigkeit am stärksten und am tiefsten erfahren kannst. Weil er gerade bei denen ist, die am Ende sind. Denen, die ein verzagtes Herz haben. Denen, die nur noch schreien, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht wie. Ich habe doch so viel getan. Und denen ist er nah. Und da kannst du ihn erfahren. Vorher dachtest du vielleicht, du hast dein Leben im Griff, du kannst viel, du machst viel, du bist ein gläubiger Mensch, du bist doch religiös, du hast doch alles in der Hand. Und dann entgleitet dir das und dann schreist du zu Gott und er kommt dir nah. Darum ist diese Erfahrung, auf die niemand scharf ist, die wichtigste, die man im Leben machen kann. Phase 3. Die Szene, die uns hier geschildert wird, ist, dass Simon zunächst ein Zuschauer ist. Er steckt in seinem Beruf, er reinigt seine Netze Und er sieht ein paar Meter entfernt eine große Menschenmenge dort stehen. Und die Leute drängeln sich um Jesus herum und sie möchten ihn hören. Und er hat vielleicht schon von diesem Jesus gehört, von diesem Rabbi, der durch die Lande zieht, der Wunder tut und dem die Menschen nachlaufen. Und so kann es sein bis heute, oder ich weiß von Einzelnen, dass ihr so aus dieser religiösen Phase insofern gestört werdet, dass da jemand ist, der euch auf Jesus aufmerksam macht. In der Familie vielleicht, dass auf einmal deine Tochter ankommt und sie redet von Jesus. Und du als ein religiöser Mensch denkst, ja, das ist ja alles ganz lieb und nett, aber ich habe so ein bisschen Angst, ist die jetzt fanatisch geworden? Gehört die jetzt zu einer Sekte? Was ist denn da eigentlich los? Dass du dir sagst, ja, Glaube, alles okay und der liebe Gott, den gibt es, aber ständig dieses Gerede, was ist denn da los? Und du wirst auf Jesus Christus aufmerksam gemacht. Und da ist etwas, wo du erfährst, Mensch, das ist was anderes als das, was ich bislang kenne. Das ist mehr als die Form der Religion, die ich bisher lebe. Da schwärmt jemand. Da ist jemand begeistert. Da spricht jemand von Nachfolge. Da lebt jemand in einer persönlichen Beziehung zu diesem Herrn, den er Jesus nennt. Und du wirst immerhin neugierig und aufmerksam. Und so war es bei Simon. Er steht da an seinen Netzen und er schaut immer mal nach links oder nach rechts, was weiß ich, und guckt sich die Menschenmenge an und schaut, was da passiert. Und er wird aufmerksam. Und manchem von euch ist es so gegangen. Dann kommt hier die nächste Phase, Phase Nummer 4. Nämlich Jesus selbst kreuzt seinen Weg. Jesus selbst kreuzt seinen Weg. Was Jesus hier macht, ist zunächst mal ein praktisches Bedürfnis. Es sind so viele Menschen dort am Ufer, dass er es schwer hat, die Menge zu erreichen. Da ist es besser, mit dem Boot ein paar Meter rauszufahren und von dort aus zu sprechen. Aber ich bin mir sicher, dass es Jesus hier um mehr geht, als um nur einen günstigen Platz zum Predigen zu finden. Er hat diesen Simon genauso schon im Auge, wie Simon Jesus im Auge hat. Und ich glaube, dass es bei dir auch so ist. Ich glaube, dass es bei uns so ist. Schau, wenn du auf Christus aufmerksam wirst, wenn du neugierig wirst, hat der Herr dich schon längst im Auge und in seinem Herzen. Das glaube ich. Jesus sagt einmal, ihr meint, ihr habt mich erwählt. In Wahrheit aber habe ich euch erwählt. Und so glaube ich, dass Gott den Einzelnen sieht und kennt und ihn meint. Und so geht Jesus hier auf diesen Simon zu und er sagt, ich brauche dein Boot. Also steig ein und fahr mich ein paar Meter auf das Wasser hinaus. Und dann fängt Jesus an zu predigen, zu lehren. Und Simon sitzt im selben Boot und hört jedes Wort und hört sich diese Verkündigung an. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass das Neue Testament immer wieder betont, Jesus redete mit Vollmacht. Mit Kraft. Also was der gesagt hat, das ging den Menschen durch und durch. Da spricht jemand, bei dem du gespürt hast, der weiß, wovon er redet. Das kommt aus einer Quelle, die wir nicht erklären können. Das hat so viel Kraft, so viel Glanz, so viel Herrlichkeit, wie wir das bei keinem Prediger gehört haben, bei keinem Rabbi. Das ist keine tote Theologie wie bei den Schriftgelehrten. Das ist Leben. Das ist Liebe. Das ist Licht. Und so predigt Jesus. Und Petrus hört jedes Wort. Und ich denke schon hier, dass es sein Herz erreicht hat. Und das ist die nächste Phase, die, die viele von euch beschreiben könnten. Dass du von einem neugierigen Menschen zu einem Angesprochenen wirst. Dass es jemanden gab oder gibt in deinem Leben, der gesagt hat, komm doch mal mit. Komm doch mal mit zu dieser Veranstaltung. Hör dir das doch mal an. Und wenn du dann da sitzt und einen Gottesdienst besuchst oder wenn du die Verkündigung hörst oder wenn du ein Lied hörst, wenn du vielleicht die Bibel aufschlägst und anfängst darin zu lesen, es ist ein Wunder, das ein Mensch nicht machen kann, aber ein Wunder, das immer wieder geschieht, dass das, was du hörst und das, was du liest, trifft dich in deinem Herzen, in deinem Leben, wird zu einer persönlichen Anrede für dich. Das kann nur der Geist Gottes machen. Menschen können das nicht. Und so ist es bei Petrus. Und so kommt es zur, wenn ihr so wollt, nächsten Phase, der Phase 5. Aus dem Hören wird eine persönliche Ansprache und jetzt ist dein Vertrauen gefragt. Und Jesus fordert dich heraus, ihm zu vertrauen. Und es ist interessant, Simon nennt Jesus hier Meister. Meister. Also, er hat schon erkannt, dieser Jesus ist etwas ganz Besonderes. Das ist ein Lehrer, wie ich ihn sonst nie erlebt habe. Da ist etwas, was ich mir nicht erklären kann. Er nennt ihn Meister. Und dann sagt doch Jesus zu ihm, pass auf, jetzt fährst du raus und wirfst deine Netze aus. Und dann schau, was passiert. Und Simon antwortet, die ganze Nacht haben wir geackert und gemacht und getan. Aber so wie ich dich jetzt hier gehört habe, so wie ich dich erlebt habe, will ich dir vertrauen. Okay, auf dein Wort hin werde ich das tun. Völlig irrational, denn Fische fangen muss man in der Nacht. Und nicht am Tag. Aber er sagt, auf dein Wort hin mache ich es. Und diese Phase, ich erlebe sie bei vielen bis heute, dass wenn Jesus dich tiefer führen will, dass er dein Vertrauen abfragt und dir Dinge zeigt, die es zu tun gilt, die schwer sind, vielleicht auch gegen jeden Verstand sind. Aber du weißt genau, dass er sie von dir verlangt. Ich kenne eine junge Frau, der Jesus deutlich gezeigt hat, dass sie sich von ihrem Verlobten trennen soll und die Verlobung aufkündigen, der mit dem Glauben nichts am Hut hatte, gar nichts damit anfangen konnte. Man kann das nicht von außen sagen, du musst doch und du solltest doch. Für sie war das klar, das ist das, was Jesus von ihr fordert. Und es hat ihr so viel gekostet, weil sie diesen Mann geliebt hat. Und sie sagt mir, ich kann nicht anders. Ich weiß, Jesus verlangt es von mir. Ich habe es ganz deutlich gehört. Und dann hat sie gesagt, auf dein Wort hin, Herr, mache ich das. Und sie hat es gemacht. Oder ich kenne einen Manager, einen Top-Manager mit bestem Gehalt, dem Jesus deutlich gezeigt hat, er soll seinen Job kündigen, um Geschäftsführer in einem christlichen Werk zu werden. Und wenn du Geschäftsführer in einem christlichen Werk wirst, heißt das weniger Anerkennung, noch viel mehr Arbeit und Stress und deutlich weniger Geld. Und er hat empfunden, ich weiß nicht wieso, ich muss verrückt sein, das zu tun. Und meine Partner sagen mir auch, ich bin verrückt. Sie fassen sich an den Kopf, aber er hat gesagt, Herr, auf dein Wort hin mache ich das. Und er hat es gemacht und leitet dieses Werk bis heute. Und so könnte ich verschiedene Beispiele nennen. Und es gibt einfach Phasen, wenn Jesus dich tiefer führen will, wo er Gehorsam fordert. Und wenn du dazu bereit bist, dann sagt der Herr, kann ich mich dir offenbaren. Ich kann mich dir zeigen, so wie ich das vorher noch nie getan habe. Aber das hängt an deinem Vertrauen, an deinem Gehorsam. Wenn wir anfangen, Bibelverse auswendig zu lernen, also die, die da mitmachen, da gehört Johannes 14, Vers 21 dazu. Dort sagt Jesus, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Offenbarung, dass du tiefer geführt wirst, dass du was erkennst, was du vorher nicht erkennen konntest. Es kommt aus dem Vertrauen, aus dem Gehorsam. Und dann kann der Herr sich dir mehr offenbaren. Das ist das Nächste, was Simon hier erlebt. Das ist die Phase 6. Jesus offenbart seine Macht und seine Herrlichkeit. Obwohl es Tag ist, obwohl es keinen Sinn macht, fangen sie hier so viele Fische, dass die Boote die ganze Ladung nicht halten können. So viel ist es. So viel ist es. Und Simon muss seine Freunde rufen, damit sie ihm helfen, damit er die ganze Ladung überhaupt irgendwie an Land kriegt. Und dann passiert hier etwas ganz Erstaunliches. Nämlich, ihn packt ein heiliges Entsetzen. Ein heiliges Entsetzen. Simon geht vor diesem Jesus auf die Knie und sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist das, was Offenbarung ist, was niemand machen kann. Er erlebt die Kraft, die Herrlichkeit, die Macht Gottes. Und angesichts dieser Offenbarung geht es ihm durch und durch und er sieht seine eigene Unzulänglichkeit, sein Ungenügen angesichts eines solchen Gottes. Manchmal ist es ja in der Diskussion heute, dass man fragt, wie können wir als Kirche die Menschen noch erreichen? Und dann wird manchmal gesagt, wir sollten endlich aufhören, von Sünde zu reden. Und von dem Kreuzestod Jesu zu reden. Und von Vergebung zu reden. Ich persönlich glaube, es ist nicht das Problem, dass wir von Sünde reden. Vielleicht eher das Problem, wie wir von Sünde reden. Und dass man als Verkündiger manchmal meint, Gottes Job machen zu müssen und dann anfängt, an den Menschen rumzumäkeln und sie schlecht zu machen. Und hier noch was findet und da noch was findet. Und dann gehen die Leute mit einem schlechten Gewissen raus. Aber das, was hier passiert, das kann ein Mensch gar nicht machen. Das ist Offenbarung. Die Bibel sagt, es ist der Heilige Geist, der den Menschen überführt. Dass du spürst, ich kann so, wie ich bin, vor Gott nicht bestehen. Das kann niemand machen. Das kann nur Gott in dir erzeugen. Ein heiliges Entsetzen. Aber das gibt es. Das gibt es. Und Simon packt hier dieses heilige Entsetzen. Und er geht vor Jesus auf die Knie. Und dann, ihr Lieben, das ist nur in der Elberfelder Bibel auch deutlich übersetzt, dann sagt Petrus hier, Kyrios, Herr. Jetzt ist Jesus nicht mehr nur der Meister, sondern er ist der Herr. Meister gibt es viele, aber den Herrn gibt es nur einmal. Und darum haben die Christen sich geweigert, vor dem Kaiser auf die Knie zu gehen und ihn Kyrios, Herr, zu nennen. Weil die Christen gesagt haben, es gibt nur einen Herrn und das ist Jesus Christus. Und dafür sind viele von ihnen in den Tod gegangen. Und wenn du da bist, an dieser Stelle vor Jesus auf die Knie zu gehen und ihn Herrn zu nennen, und so von ihm überrascht und durchdrungen zu sein, Das ist der Beginn einer ernsthaften Nachfolge. Nur noch zwei Punkte möchte ich euch aufzeigen. Das nächste, die Phase 7, ist angesichts des Entsetzens, das Petrus hier packt, es ist der Satz, der sich durchs ganze Lukas-Evangelium von Anfang an zieht, es ist der Satz, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das Evangelium, das Jesus bringt, führt dich zunächst in dieses Entsetzen angesichts deiner Situation vor Gott. Aber dann, wenn du Gottes Gnade und Barmherzigkeit erlebst, führt dich das in ein Leben, in dem du dich nicht ständig fürchten musst und nur angstbesetzt durchs Leben gehst. Ich weiß nicht, wie euch das ging jetzt die Tage, als ich das mitbekommen habe von der Vereidigung des Präsidenten in Brasilien. War ich einmal mehr entsetzt, wie viele evangelikale Christen diesen Mann unterstützen und gewählt haben, wie das auch in den USA mit Donald Trump geschehen ist. Einem Mann, der offen homophob und schwulenfeindlich ist, sexistisch, fremdenfeindlich, beleidigend, erniedrigend. Aber dennoch haben da die Leute die Sehnsucht nach dem starken Mann, der es richten soll. Und ich frage mich, was ist der Hintergrund? Und ich glaube, der Hintergrund ist die Angst. Die Angst auch von so vielen Christen. Ich habe in meinem engsten Umfeld jemanden, bei dem ich das so erlebe. Die Angst vor Überfremdung und. Die Angst, immer wieder Angst. Und Jesus sagt hier, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und ich wünschte, das kommt in unseren Herzen an. Und das Letzte und Achte, was hier passiert ist, Simon wird zu einem leidenschaftlichen Nachfolger. Und in seinem Falle heißt das hier, einfach nur mit einem Satz geschrieben, dass das sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Der hat seine Arbeit stehen lassen, er hat seine Heimat verlassen, der ist in Konflikt mit seiner Religion gekommen, er hat alles verlassen und er ist Jesus nachgefolgt. Dem hinterher, der mein Leben berührt hat wie sonst nichts in dieser Welt. Dem einen hinterher. Das ist Nachfolge. Diesem einen hinterher. An seiner Hand, in seiner Nähe. Da gehöre ich hin. Und wenn ich diesen Text lese, frage ich mich und frage euch und uns, wie würdest du dich selber beschreiben? Sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10. 1 heißt, du bist im guten Sinne ein religiöser Mensch. 10 würde bedeuten, du bist ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus und du willst ihm hinterher. Wo stehe ich da bei dem, was Simon erlebt hat? Wo bist du gerade? Und bist du bereit, den nächsten Schritt zu tun? Oder offen zu sein für das, was Gott tut in deinem Leben. Denn vieles kannst du gar nicht machen. Du kannst es nicht erstellen, aber du kannst offen sein dafür. Und das, was ich hier an Phase 5 beschrieben habe, dieser Schritt des Vertrauens, wo Jesus zu Simon sagt, fahr hinaus, wirf deine Netze aus. Ich weiß nicht, was Jesus zu dir sagt. Aber wenn du etwas hörst, wenn du weißt, dass er es ist, dann ist es wichtig zu gehen und wichtig, das zu tun, was er dir zeigt, weil du sonst nicht weiter geführt werden kannst in diese Offenbarung hinein, dann ist es wichtig, die Sicherheiten aufzugeben und loszugehen. Auch dazu will uns dieser Text ermutigen, damit aus religiösen Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Amen.